genau so funktioniert Lobbyismus häufig, dass es sich langsam anbahnt, also gerade bei den Profitlobbyisten, dass die natürlich Mittel haben, dass sie auch Geduld haben, dass sie Mittel und Möglichkeiten haben zu locken. Wenn man einmal drin ist in diesem Sumpf, wenn man einmal sich dann gemein gemacht hat, dann bleibt man auch dabei. Und die Vorteile, die man kriegt, werden dann immer größer. Also man sieht, wie das läuft, das Spiel. Und je mehr man diese Kontakte hat, je mehr man dieses Spiel mitspielt, desto wichtiger wird man. Obwohl man eigentlich inhaltlich und so weiter gar nichts geleistet hat, sondern im Gegenteil, man sich beeinflussen lassen hat, kommt man auf eine andere Stufe als Abgeordneter. Und natürlich reizt das gerade die, die neu reinkommen, auch so wichtig zu sein, auch so einen Status zu bekommen. Gerade diejenigen, die wichtig werden im Bundestag, die sind häufig genau in dieser Lobbyfalle drin oder haben sich auch gerne da vereinnahmen lassen, weil teilweise wären sie sonst gar nicht so wichtig geworden. Und das ist das große Problem, auf das meistens nicht hingewiesen wird. Und das ist natürlich dann vor allen Dingen ein Problem des Profitlobbyismus, weil nur die können sich das leisten. Nur die haben sozusagen die Anreize und die Spielregeln laufen genau da zusammen. Ja, hallo, ist der Marco. Herzlich willkommen zu der neuesten Podcast-Folge von Lobbyland. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie, die wir in Beziehung setzen mit den aktuellen politischen Themen. Wann? Zweimal im Monat, immer mittwochs, überall, wo ihr Podcasts hört. Ja, im zweiten Teil dieses Podcasts, der Folge 52, geht es darum, wie man Lobbyist wird. Da plaudere ich aus dem Nähkästchen, immer schon mal erwähnt, wie denn so die Beeinflussung war und wie vielleicht auch ich fast Lobbyist geworden bin. Also natürlich mit einem Augenzwinkern, aber trotzdem genau diese Beschreibung. Wir fangen aber im ersten Teil an, der mal ein bisschen anders abläuft. Es gibt keine schallende Schelle, es gibt auch keine Mutrede. Man kann aber auch nicht sagen, dass es eine ganz neue Kategorie ist. Denn wer Lobbyland häufiger hört, weiß, dass wir schon so ein paar Dinge immer wieder aufgebracht haben. Zum Beispiel die Kategorie Plastik, aber auch andere Inputs zum Thema Böden und Landwirtschaft zum Beispiel. Und das wollen wir mal ein bisschen erweitern und zusammenfassen. Vielleicht aber nochmal vorweg, warum reden wir immer wieder über Plastik? Also nicht, weil es uns so einen Spaß macht und das so ein tolles Thema ist. Ja, es ist spannend, das Thema, aber toll ist es eben nicht. Sondern weil dort, ja, wie in fast keinem anderen Bereich, eine unglaubliche Vermüllung stattfindet. Eine Vermüllung unseres Planeten, aber auch mit den riesigen Gefahren, nicht nur der Gewässer, der Tiere, der Landschaften, sondern eben auch unserer Körper, weil Plastik eben sich nicht zersetzt, sondern kleiner wird. Und so klein wird, dass als Mikro- oder Nanoplastik auch in unseren Körper gelangt und wir noch gar nicht wissen, was das für heftige Folgen haben wird für uns alle. Und es wird immer und immer mehr Plastik erzeugt. Und im Gegensatz zu Klima, wir könnten natürlich auch über Klima reden, aber das ist natürlich ein Thema, was doch schon relativ viel wenigstens diskutiert wird, wo die Fakten auch kommen. Aber bei Plastik ist es immer so ein bisschen so ein stiefmütterlich behandelt und läuft unter ferner Liefen, obwohl es eben auch unglaublich wichtig ist für die Zukunft und wo man eben auch genau dran erkennen kann, wie der Lobby-Einfluss ist, warum es erstens kein Thema wird, warum zweitens so wenig unternommen wird, obwohl es eigentlich noch mehr als eine tickende Zeitbombe ist. Und so ist es bei vielen Themen und sie haben häufig auch einen Zusammenhang. Also nicht nur denen, dass es natürlich Profitinteressen gibt, weil wir leben in einer Profitgesellschaft und natürlich, wenn das Geld unsere heilige Kuh, das größte Dogma ist, was wir kennen, dann geht es natürlich immer viel um Geld. Und die, die viel haben, wollen es natürlich verteidigen. Also und haben natürlich auch die stärksten Lobbys. Das ist ja sowieso ein Ausgangspunkt dieses Podcasts. Aber hier wollen wir jetzt mal über Leben sprechen. Man könnte das auch als Überleben titulieren. Das ist übrigens noch mehr, da komme ich gleich nochmal zu, als nur so ein Titel für diese Rubrik. mit Überleben ist einerseits die Begeisterung, die Faszination des Lebens gemeint. Ne? Warum leben wir eigentlich? Ich meine, bei vielen Dingen haben wir unglaubliches Glück. Auch da komme ich gleich nochmal drauf zurück, dass wir auf so einem wunderbaren Planeten leben, der so viele Ressourcen liefert, frei Haus, wenn man so will. Und wie funktioniert das alles? Und wie funktioniert es vor allen Dingen nicht mehr, wenn wir über Gebühr das alles nutzen und uns da auch nicht anpassen und uns auch nicht verbessern? Aber natürlich eine Menge Faszination, dass dieses Leben überhaupt zustande kommt. Darum soll es gehen, aber es soll natürlich auch über das Überleben gesprochen werden. Also wie überleben wir diese ganzen Krisen und das, was alles da auf uns zukommt? Wie kriegen wir das hin? Was muss dafür passieren? Und eins ist da zentral natürlich, weil wir bei Lobbyland sind: Welche Lobbyinteressen verhindern, dass wir zu einem nachhaltigeren, auch wenn das natürlich so missbraucht worden ist, dieser Begriff, Leben kommen werden und vor allen Dingen eben auch überleben können? Welche Lobbyinteressen stehen dem entgegen? Wer wird dafür bezahlt oder beeinflusst, dass er eben nicht nur seine Meinung sagt, dass er eben nicht in einem demokratischen Prozess versucht, Dinge durchzusetzen, sondern knallharte Profit-Lobby-Interessen durchsetzt. Weil genau das prägt unsere Politik und auch das ist natürlich ein Teil von Überleben. Ja, aber ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen mehr, denn meisten wissen ja, dass Lobbyland ein Projekt, eine Initiative ist, die sich auf eine Plattform gesetzt hat, die eben auch noch weitere Initiativen unterstützt oder besser gesagt, denen eine Plattform bietet. So, also Plattform Pro heißt dieser gemeinnützige Verein und da entsteht eben eine weitere Initiative mit dem gleichen Namen, den ich gerade benannt habe, also mit Überleben. Und da geht es auch genau darum. Da ist aber auch ein Thema zum Beispiel, was ich auch für sehr wichtig halte, wie wir mit Sprache umgehen und wie wir mit der Psychologie umgehen, also dass eben bestimmte Dinge, Sprachen benutzt werden, um Dinge zu verhindern, auch aus Lobbygründen Dinge zu verhindern und uns weiß zu machen, es ist schon alles in Ordnung, wir werden das lösen, das und das wird schon gemacht. Zum Beispiel diese tollen Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, die niemals eingehalten werden und die aber auf eine Psychologie des Menschen trifft, wo wir uns sagen, wir wollen das eigentlich glauben. Wir wollen nicht diese Krise ständig diskutieren. Wir wollen nicht ständig diskutieren, was alles schief läuft und was passieren wird, weil wir dann ja auch zugeben müssen, dass wir vielleicht was falsch gemacht haben. Und das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen ja immer das Positive sehen. Es ist ja immer so stark gesetzt, wir sind alles die großen Optimisten. Jeder in der Politik wird immer sagen, ich bin ja optimistisch und das passiert und ihr müsst nur das und das machen und dann passiert das und das und ihr müsst nur mich wählen und so weiter. Das ist aber alles ziemlicher Humbug und genau auch darum sollten wir uns kümmern. Gerne auch bekannt unter kognitiver Dissonanz. Aber ich will eigentlich gar nicht so viele Fremdwörter benutzen. Aber mit Psychologie hat das natürlich viel zu tun. Ja, und auch Lobbyland will sich darum kümmern. Und deswegen gibt es jetzt mit langer Vorrede diese Rubrik Überleben. Und da geht es dann wirklich um die Lebensgrundlagen, das Lebensumfeld, das Zusammenleben auch. Ja, und um Menschenschutz. Ich nenne das lieber Menschenschutz. Natürlich die andere Seite der Medaille ist die Ausbeutung von Natur, von Tier und Mensch, die eben da mitspielt und die man eben auch aufdecken muss. Aber es soll eben auch um die tollen Seiten gehen und die Chancen, die das auch gibt, um dann doch zum Optimismus zu gelangen, den wir aber versuchen immer sehr realistisch und nicht schönrednerisch hier zu bringen. Heute geht's praktisch dann das erste Mal ums Wasser. Aber man wird gleich sehen, immer auch um die Querbeziehungen zu Böden, Landwirtschaft und auch Plastik spielt eine Rolle. Und natürlich immer mit diesem Hintergrund, welche Lobby hat was davon? Aber fangen wir mal ganz kurz an zum Wasser. Da gibt es natürlich super viel zu sagen. Hier nur ein kleiner Ausschnitt. Aber sauberes Wasser und Trinkwasser ist sicherlich die wichtigste Ressource der Natur, ja, natürlich Energie, Sonnenkraft, Wärme natürlich auch. Aber ansonsten ist es das Wasser. Und auch da fangen wir vielleicht damit an, dass das natürlich ein unglaubliches Geschenk ist, dass wir auf einem Planeten groß geworden sind, leben, der so viel Wasser bereithält, ja, was man eigentlich nur trinken muss und was einem natürlich schon das halbe Überleben sichert. Und was natürlich auch alles zum Wachsen bringt, was wir wiederum auch essen können. Also wo wir dann auch Nahrung haben. Alle Nahrungsmittel hängen eben auch vom Wasser ab. Und für uns ist das ganz normal. Wir machen den Wasserhahn auf und in Deutschland sogar können wir das auch trinken. Und das ist natürlich aber ein unglaublicher Luxus, wenn wir uns das weltweit anschauen und global anschauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon ein Skandal, dass man Wasser überhaupt wieder so aufbereiten muss, dass wir es trinken können, weil eigentlich in der Natur da eine Menge bereitgestellt wird. Aber jetzt kommen wir gar nicht mehr drum herum, vieles wieder aufzubereiten, damit es überhaupt trinkbar ist, weil wir es eben belasten immer stärker. 50% der Menschen auf dieser Welt, deren Leben hängt vom Grundwasser ab. So, ne, und das ist eben keine Kleinigkeit. Wir wissen, dass wahrscheinlich 2 Milliarden keinen Zugang zu sauberen Trinkwasser und insgesamt Wasser haben und 50% der Menschen, dessen Leben hängt von diesem Grundwasser ab. Das heißt, hier geht es wirklich ums Eingemachte. Und deswegen ist so wichtig, was eine Studie veröffentlicht hat, über die auch wiederum, das ist ja auch mein Dauerthema, nicht berichtet wird. Also wir diskutieren jetzt sehr gerne, dass die deutsche Nationalmannschaft einen neuen Sponsor hat. Das ist so unglaublich weltbewegend, dass wir das in allen Sendungen hoch und runter diskutieren müssen. Und dann natürlich die Spiele gegen Frankreich und Niederlande und was der Trainer sagt und welche Spieler mitgenommen werden. Das ist alles so wichtig. Ich bin Fußballfan, ne, um das nur mal zu sagen. Aber das ist so unglaubliches Missverhältnis, wie ein so wichtiges Thema wieder runterfällt. Und genau auch deswegen machen wir das, weil diese Studie, die hat es in sich. Die ist von Nature in Auftrag gegeben worden und es ist eine Großstudie. Also in 40 Ländern wurden da über einen längeren Zeitraum 170.000 Brunnen untersucht. Und zwar, was den Stand des Grundwassers angeht. Und da gibt es sehr alarmierende Zahlen und zwar bei 36% dieser Brunnen haben wir eine Absenkung des Grundwasserspiegels um mehr als 10%. Und bei 12% der Brunnen, also der 170.000, ist es sogar über ein halber Meter, also über 50 Zentimeter. Und es gibt Beispiele mit Brunnen, wo der Grundwasserspiegel über 2 Meter abgesackt ist, also fast gar nicht mehr zu messen ist, was schon sehr krass ist, weil da bricht dann die Trinkwasserversorgung komplett und nicht nur die Trinkwasserversorgung, sondern auch die Versorgung der Landwirtschaft und so weiter komplett weg. Ich will auch mal ein Beispiel nennen, was nicht so weit weg ist, und zwar hier in Europa, und zwar Murcia. Dort gibt es auch einen Rekordwert von 1,60 Meter pro Jahr weniger. Und zwar pro Jahr, ne? Also es ist jetzt nicht ein insgesamt weniger geworden, sondern pro Jahr. Also auch diese 50 Zentimeter und diese mehr als 10 Zentimeter, die beziehen sich wirklich auf ein Jahr gerechnet. Das muss man immer wieder dazu sagen. Also in Murcia 1,60 Meter pro Jahr runter. Und jetzt habe ich mir das mal genauer angeschaut. Das steht natürlich nicht in der Studie und auch nicht in den Medien, die das aufgemacht haben oder die wenigstens mal darauf hingewiesen haben. Zum Beispiel bei Nano gab es einen Bericht. Murcia ist in unmittelbarer Nähe von Almeria. Und Almeria wiederum ist bekannt für eine riesige Plastikzone, wenn man so will. Und zwar gibt es da ein Plastikmeer, was 31.000 Hektar groß ist. Sind wir wieder beim Fußball? Ich weiß, es ist ein abgegriffener Vergleich, aber kann man sich vielleicht am besten vorstellen. 43.000 Fußballfelder. Eine riesige Plastikplane. Und da sind wir wieder beim Thema Plastik, die natürlich immer wieder erneuert werden muss. So, das heißt, auch dieses Plastik landet dann wiederum im Müll, selbst wenn es dann nicht irgendwo nur in der Landschaft landet, ist es natürlich am Ende Müll, der nicht recycelt wird. So, ich habe aber trotzdem noch einen anderen Vergleich gefunden. Das ist größer als Dortmund. Keine so kleine Stadt. Also Christo, wenn wir jetzt mal Christo beauftragt hätten, der sollte Dortmund verpacken. Ich glaube, selbst der Künstler hätte sich schwer getan, das zu schaffen. Aber da gibt es diese Plastikstadt. Und die gibt es da, weil da eben im Endeffekt so ein bisschen der Garten Europas ist. Da werden alle möglichen Früchte, Gemüse und so weiter gezüchtet, damit wir die auch schon im Januar, Februar und das ganze Jahr haben und nicht nur dann, wenn Saison ist. Und davon leben wir. Und übrigens, Deutschland ist einer der Hauptprofiteure, also ganz viel von diesem Obst und Gemüse landet in Deutschland. Und da geht der Grundwasserspiegel natürlich deshalb deutlich runter, weil dieses Wasser genutzt wird, um da diese Plastikbereiche und überhaupt die Landwirtschaft zu befeuern. Seit 2000 ist übrigens der Rückgang beschleunigt. Und einen Grund habe ich also schon genommen, welche Faktoren kommen da zusammen. Es gibt meistens immer mehrere Faktoren, die sich dann manchmal auch ergänzen. Hauptfaktor ist auf jeden Fall die Landwirtschaft und die Erd- oder Klimaerwärmung. Das kann man zum Beispiel an Murcia sich ganz gut angucken. Also in Murcia, wie gesagt, riesige landwirtschaftliche Bereiche, die mehr Wasser brauchen. Das reicht nicht aus, das Wasser, was es da gibt. Also muss man vom Grundwasser das Wasser entnehmen. Durch den Klimawandel gibt es noch größere Dürreperioden und noch weniger Regen in diesen Bereichen zumindest, also in diesen Regionen. Also muss man noch mehr Wasser nehmen. Also da ergänzen sich genau diese Faktoren. Häufig, wenn wir jetzt nicht nur Murcia angucken, kommen dann noch andere Sachen hinzu. Weniger Wasser und so weiter bedeutet noch mehr irgendwie Düngen, noch mehr Pestizide. Also da gibt es sozusagen Rattenschwanz, der dann dazukommt. Oder besser gesagt, man muss sozusagen insgesamt ja Landwirtschaft noch mehr produzieren, weil mehr Menschen, aber auch sogar mit anderen Ansprüchen. Also ein Problem, das wir auch schon angesprochen haben, ist, dass im landwirtschaftlichen Bereich immer mehr Menschen auf der Welt Fleisch essen. Und das nimmt riesige Flächen ein, weil die Hälfte zum Beispiel in Deutschland der Fläche, die für Landwirtschaft benutzt wird, da Futterpflanzen angepflanzt werden, die nur für Tierfutter sind. So, und jetzt haben wir das in anderen Ländern natürlich auch oder in Südamerika super stark. Da werden Wälder abgeholzt, damit dann Futterpflanzen gepflanzt werden können, die dann wiederum für die Mast eingesetzt werden, also für die Tiere eingesetzt werden, also riesige Flächen. Und natürlich auch noch mehr Bewässerung, weil man erst die Pflanzen ziehen muss, die dann nicht von uns gegessen werden, sondern von den Tieren gegessen werden und so weiter. Also da gibt es viele sich verstärkende Faktoren, die da eine Rolle spielen und wo Wasser natürlich eine wichtige Rolle spielt, aber eben auch die Klimaerwärmung. Und ja, das geht alles weiter nach oben. Jetzt gucken wir erstmal nochmal zu der Klimaerwärmung, was das bewirkt. Also mehr Dürreperioden vor allen Dingen, aber regional natürlich sehr unterschiedlich, aber in Südspanien auf jeden Fall. Gerade haben wir das auch in Nordspanien sehr stark. Und auf der anderen Seite gibt es aber gar nicht insgesamt weniger Regen, sondern einfach mehr Starkregenfälle, gerade dann im Sommer und so weiter. Davon hat aber der Boden nichts, da wird nur alles weggeschwemmt. In anderen Regionen sieht es dann teilweise anders aus, weil natürlich ist insgesamt nicht weniger Feuchtigkeit da. Wir haben das in diesem Winter erlebt, einer der nassesten Winter überhaupt. Das ist auch in Zukunft möglich in Deutschland, nicht überall und auch nicht überall in Deutschland, aber es ist möglich. Und da auch mit gleichbleibender Feuchtigkeit, also nicht so stark Regen. Das heißt, also in Deutschland konnten sich jetzt zum Beispiel die Böden erholen. Allerdings ist das immer noch nicht gut genug für unser Grundwasser, sondern nur für die bestimmte Bodenregionen. Denn wenn der nächste Sommer, und wir haben jetzt schon wieder einen sehr warmen Februar gehabt vergleichsweise, und wenn jetzt die Trockenheit einsetzt, und im Sommer wieder sehr stark ist, was ja bei uns häufiger der Fall sein wird, auch in Deutschland, dann haben wir gar nichts im Grundwasser davon. Und insgesamt, auch wenn die Wassermenge gleich bleibt, ist sie unterschiedlich verteilt. Und wenn das Grundwasser zusätzlich belastet wird mit Nitrat, mit Pestiziden, mit anderen Dingen, dann ist natürlich die verfügbare Menge an sauberem Wasser und an Trinkwasser auf jeden Fall geringer. Und jetzt gucken wir uns noch einen anderen Aspekt an, und zwar in Brandenburg und Lüneburg. Also es gibt zum Beispiel in Brandenburg ja insgesamt viel stärker die Trockenheit. Also auch da muss viel mehr Wasser entnommen werden für die Landwirtschaft. Aber nicht nur das, da kommen Unternehmen dazu wie Tesla und so, die auch nochmal unglaublich viel Wasser verbrauchen. Und das sozusagen dann teilweise auch dazu sorgt, dass der Grundwasserspiegel auch hier sinkt. Und Getränkekonzerne machen das erst recht so. In Lüneburg gibt es da eine heftige Diskussion um neue Brunnen, die Trinkwasser sozusagen hochholen sollen, zum Beispiel für Coca-Cola. Da sollen 350 Millionen Liter Wasser entnommen werden, jährlich. Das ist natürlich eine Riesenzahl und natürlich wird das dafür sorgen, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Dieses Wasser kriegen sie für ein paar Cent und machen dann aber ein riesiges, großes Geschäft mit ein paar Euro, wo sie die paar Cent ausgegeben haben auf der anderen Seite. Und da steckt natürlich auch wieder die Lobby hinter. Wie natürlich auch, die wir schon bei Agrar und Landwirtschaft gut aufbereitet haben, immer eine Lobby dahinter steckt oder mehrere Lobbys dahinter stecken, die da besonders gut dran verdienen, dass es so ist. Deswegen wird das in Murcia auch nicht aufgegeben werden. Es wird aber dazu führen, dass landwirtschaftliche Produkte, unsere Nahrungsmittel teurer werden. Das heißt, die Inflation, die immer nur auf den Krieg in Russland, in der Ukraine geschoben wird, die haben wir auch durch andere Faktoren bei dem Thema Lebensmittel. Und die werden wir auch nicht mehr wirklich los, weil Lebensmittel gerade durch den Klimawandel, gerade durch den Einsatz von immer mehr Wasser weiter sich verteuern werden. Und es wird sich aber auch das Wasser verteuern. Also das, was wir jetzt als wirklichen Luxus haben mit dem sauberen Wasser, das wird immer schwerer sein zu halten. Das heißt, auch bei uns wird es Einschränkungen geben. In Spanien gibt es schon ganz viele Orte, wo man eben nicht mehr so viel Wasser einfach aus dem Hahn hat. Also nicht mehr für Blumengießen und so, also geschweige denn für Trinken. Und da gibt es die Versorgung dann natürlich in großen Plastikflaschen, wo ganze Dörfer damit beliefert werden. Das wird also schwieriger und damit wird es auch teurer. Am Ende zahlen wir die Zeche dafür. Daran sieht man, wie weitreichend dieses Wasserthema ist. Ganz kurz noch dazu, weil das natürlich sehr weitreichend ist und man natürlich noch ganz viel sagen könnte, aber ich möchte auch da zwei ganz kleine Dinge erwähnen am Rande, damit man auch nochmal da, weil wir keine wirklichen Demokraturen diesmal haben, aber da möchte ich zwei Sachen nennen. Einmal die Nevin Subotic Stiftung, ich glaube, ich habe sie schon mal angesprochen und vielleicht auch schon mal zum Demokrator gemacht. Ich finde, das ist sehr unterstützenswert, was dort gemacht wird. Eine Stiftung, die Nevin Subotic, der ehemalige Fußballprofi, ins Leben gerufen hat, der sich da wirklich und eigentlich sein ganzes Leben reinsteckt in diese Stiftung, wo es wirklich darum geht, dass auch in Afrika, wo das in Regionen immer schwieriger ist, wo es immer mehr Konflikte gibt, da mehr Menschen an sauberes Wasser kommen, dass es dort Brunnen gibt, sauberes Wasser gibt. Das ist unglaublicher Beitrag. Übrigens nicht nur für die Menschen dort vor Ort, eigentlich auch für uns, weil am Ende schafft sowas mehr Sicherheit, weil wir wissen eigentlich, dass diese Konflikte ums Wasser größer werden. Und das führt dazu, dass mehr Menschen auswandern. Das führt dazu, dass es mehr Konflikte und Kriege gibt und das wäre ein Sicherheitsbeitrag. Nicht Panzer liefern, sondern sauberes Wasser liefern und die Selbstversorgung sichern. Aber dazu gehört natürlich auch insgesamt das Wasser zu retten. Und ein ganz anderes Thema, was ich aber super spannend finde in Bezug auf Landwirtschaft und wo wir sicherlich nochmal einen Blick drauf werfen, ist das Thema Pilze statt Pestizide. Jetzt weiß ich nicht, ob ich diesen Pilz, aber ich habe das neulich gehört und fand das super spannend. Also das müssen wir unbedingt aufbereiten. Es gibt einen Pilz, Der Mykorrhiza-Pilz mit, also fast wie Mykonos geschrieben am Anfang, der erleichtert nämlich die Nährstoffaufnahme. Das ist natürlich super im landwirtschaftlichen Bereich. Das hieße, dass man vielleicht mit weniger Pestiziden, mit weniger Dünger, ich weiß nicht, ob auch mit weniger Wasser, aber auf jeden Fall den Ertrag steigern könnte mit einem natürlichen Mittel, der uns nicht schädigt. Und das ist ein spannendes Thema, wo wir unbedingt nochmal drauf zurückkommen müssen. Ja, jetzt habe ich ja schon sehr lange ausgeholt. Das war unser Überleben-Block. Und jetzt kommt kurz der Werbeblock.
Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team@lobbyland.de.
So, und jetzt zum Schluss der Sendung, betitelt ein bisschen natürlich mit dem Augenzwinkern, wie man zum Lobbyisten wird. Ganz anderes Thema, aber doch eins, denke ich, was wichtig ist und was ich nochmal anreizen will anhand einer Geschichte, einer kleinen Geschichte, die nämlich mich selbst betroffen hat. Ich werde ja immer gefragt, ist eigentlich fast die Hauptfrage von den meisten Journeys, ja, gibt es denn nicht auch guten Lobbyismus und was ist denn der Unterschied und so weiter, guter, schlechter Lobbyismus? Darauf will ich gar nicht eingehen, weil dann kommt immer das Thema, ja, aber wie funktioniert das denn alles und warum lassen sich denn da die ganzen Abgeordneten denn auch rumkriegen? Und da möchte ich einfach die Geschichte erzählen, ohne das jetzt weiter zu werten. Natürlich, wenn wir das ja immer wieder diskutieren, steht ja auch im Buch nochmal ein bisschen ausführlicher, wie ich das erlebt habe. Ich bin in den Bundestag gekommen, 2001, als junger Abgeordneter, direkt gewählt mit 57% in einem Wahlkreis und in einer Regierungspartei. Das heißt, ich war natürlich prädestiniert als jemand, den man sich aus der Lobby rauspickt. Ne? Ich komme in diesen Bundestag. Es war zumindest gut absehbar, dass es vielleicht auch nicht meine letzte Periode ist, sondern dass ich da ein bisschen bleibe. Ich war von der SPD, die gerade an der Regierung war mit den Grünen. Und ich bin Berichterstatter geworden für erneuerbare Energien, stellvertretend für Klimaschutz im, ja, also einem wichtigen Gebiet, vor allen Dingen, wo es gerade zu der Zeit abging und wo es auch um viel Geld geht, weil es natürlich dann auch um die anderen Energieträger ging, die natürlich Angst hatten vor den Erneuerbaren und auch mit Klimaschutz nicht unbedingt was zu tun haben wollten und das natürlich möglichst lange verhindern wollten. Und deswegen war ich natürlich ein beliebtes Objekt für verschiedenste Lobbyisten. Und da konnte man schnell den ersten Unterschied ausmachen. Es waren fast alles Profitlobbyisten, die auf mich zugekommen sind, die mit mir sprechen wollten, die mich vereinnahmen wollten, die mich beeinflussen wollten. Umweltverbände und so weiter, die musste ich eigentlich eher anhauen. Die sind nicht zu mir gekommen. Wenn, dann haben die sozusagen natürlich ihre Papers geschrieben, ihre Beurteilung geschrieben, die kriegten dann aber alle, das waren sozusagen dann so die auf Papier gedruckten Dinge, die wir Abgeordneten leider meistens dann in die Ablage legen und selten da mal einen Blick drauf werfen. Was wir aber tun, wir treffen uns mit Lobbyisten. Und das habe ich auch getan. Und da kam ein Lobbyist zu mir von einem der großen Energieversorger. Vier waren das zu der Zeit, die alle über massive Mittel verfügten, die auch in teilweise Lobbyorganisationen ihr Geld hatten, die auch nochmal wieder Lobbyisten gestellt haben. Aber das war wirklich einer direkt vom Konzern und ja, der ein Gespräch mit mir geführt hat, was ganz anders gelaufen ist als ein Gespräch, was ich kurz danach hatte mit einem aus dem Umweltverband, was ich mir selber besorgt hatte. Der hatte nur eine halbe Stunde Zeit, weil er möglichst viele Abgeordnete abklappern musste. Der ist extra nach Berlin angereist, weil sie in Berlin kein Büro hatten. Damit fängt es halt an und dann macht es auch die Unterschiede deutlich. Und der mir eine halbe Stunde erzählt hat vom Umweltverband, wie schlecht denn die Umweltpolitik der SPD ist. Und dann ist er wieder gegangen. Er hat mir kaum eine Frage gestellt. Ich konnte kaum irgendwie die Politik der SPD darstellen oder meine Position darstellen. da war der schon wieder weg. So sind die natürlich nicht alle, es ist schon klar, aber es war natürlich ein extremer Unterschied zu dem, der dann mich besucht hat von der Energielobby. Der war eine Stunde da, den musste ich dann rauskomplimentieren. Der wusste alles über mich, hat alles besorgt an Infos, die es gab, bis hin zum Fußballverein, wo er natürlich Fan von war, Klammer auf. Ein Fehler hat er gemacht, sonst war der ziemlich perfekt, aber ein Fehler hat er gemacht, der war dann ein paar Wochen später bei meinem Kollegen, der Schalke-Fan ist und aus Recklinghausen kommt. Und da war er, hatte er dann auf einmal den anderen Verein, der zu meinen dann doch in deutlicher Konkurrenz stand oder steht. Nee, man muss sagen, stand. auf jeden Fall war der sehr informiert. Der hat mir hier in der Stunde nicht eine Forderung gestellt. Der wollte von mir eigentlich eher so alltägliche Sachen wissen. Natürlich haben wir schon über Energie gesprochen, aber eher so nach dem Motto, ja, cool, dass Sie jetzt im Bundestag sind und ja, super Chance hier und die SPD bestimmt ja gerade alles und so weiter und so fort. So, ich will das jetzt gar nicht ausweiten, sondern nur die Schritte aufzählen. Dann ist er gegangen ohne eine Forderung. Ich dachte so, das war's. Aber im Gegensatz zu dem aus dem Umweltverband, mit dem ich nie wieder was zu tun hatte, hatte ich mit dem noch mehrere Kontakte. Kurze Zeit später hat er mich nämlich eingeladen zu einem Essen mit jemandem aus dem Vorstand von dem Konzern. Auch das habe ich angenommen. Es wurde mir natürlich bezahlt, dieses Essen. Fand im Bundestag statt. Auch da viel Smalltalk. Ich habe das dann hinterher Wohlfühllobbyismus genannt. Also eigentlich wollte man nur eine Wohlfühlatmosphäre erzeugen. Natürlich haben wir auch über Politik und über Energie geredet, aber eben doch sehr oberflächlich und ohne Forderungen und so weiter. Das war mein zweiter Kontakt. Mein dritter Kontakt war der, dass er mich eingeladen hat zu einer parlamentarischen Veranstaltung, wo nicht nur der Konzern, sondern auch andere beteiligt waren. Das ist sowas, was gerne stattfindet in Berlin, wo Lobbyverbände oder Konzerne einladen, meistens nett mit Essen und Trinken und schönem Rahmen, wo man dann vielleicht sogar ein bisschen Kultur oder so, wo man dann zusammenkommt, aber auch dann über Energiepolitik diskutiert, manchmal auch mit dem Podium. Das Wichtige sind aber die Gespräche, die dann nebenbei geführt werden. Und auch das ist eigentlich hauptsächlich Wohlfühllobbyismus. Da bin ich auch hingegangen. Der vierte Kontakt, der war dann schon was Besonderes, in Anführungsstrichen, weil er mich da wieder eingeladen hat zu so einer Veranstaltung. Allerdings sollte ich diesmal auf dem Podium sitzen von so einer Veranstaltung. Einer Veranstaltung, wo dann am Ende irgendwie über 200 Leute waren. Das war für mich besonders interessant, also übrigens immer ohne Gegenforderung. Ne? Also alles, was jetzt passiert ist, da gab es nie eine Forderung. Und da hat er mir oder natürlich der Konzern eigentlich einen Gefallen getan, weil ich konnte mich da beweisen, ich konnte auf ein Podium gehen. Es ist nämlich interessant, da, es wird meistens nicht die Partei angefragt oder die Fraktion angefragt und die schickt dann jemanden, der besonders firm dort ist, sondern da bestimmen häufig die Einlader, wer auf dem Podium sitzt, also der Konzern. Und es ist auch teilweise sogar so, wenn da die Zusage nicht kommt und man jemand anders schicken will, dass die dann sagen, nö, dann nicht, oder sich jemand anders rauspicken. Für mich war das natürlich eine Chance, als junger Abgeordneter auf so einem Podium zu sitzen. Und interessanterweise, was ich sonst gesagt und getan habe, ist vielen anderen Abgeordneten nicht aufgefallen, dass ich aber auf dem Podium saß, hat sozusagen suggeriert, als wenn ich schon eine wichtige Position hätte. Das heißt, bei meinen Kollegen, auch in meiner Fraktion, hat das fast sowas wie Schulterklopfen gegeben, nach dem Motto, hey, cool, dass du da auf so einem Podium schon sitzt und zeigt irgendwie so eine gewisse Wichtigkeit von mir. Obwohl ich die ja gar nicht mehr irgendwie erarbeitet habe, sondern nur der Lobbyist, die mir verschafft hat. So, jetzt könnte man natürlich Rückschlüsse ziehen auf andere Abgeordnete, wo das ebenso ist. Ich sage nochmal was zum Allgemeinen, aber erst am Schluss. Auch da bin ich hingegangen und fand das natürlich cool. Und natürlich fühlte ich mich da auch wichtig dann auf einmal. Was nicht heißt, dass da meine Position sich jetzt groß geändert hat. Aber natürlich hat mich das alles irgendwie beeinflusst und auf jeden Fall eine Wohlfühlatmosphäre bei mir erzeugt. Der nächste Schritt, Also es kann sein, dass dazwischendurch noch einen anderen Kontakt gab. Aber der nächste Schritt war, da hat er mir wieder einen Gefallen getan. Und zwar hat er mir ein Papier zugeschickt. Ein Papier, was noch unter Verschluss lag. Was aber interessant ist, normalerweise hätte ich das haben müssen und er nicht. Was in dem Umweltministerium erstellt worden ist. Also im Umweltministerium entstanden worden ist. Und ich war ja im Umweltausschuss. Das heißt, ich hätte das Papier haben sollen. Ich hatte es aber nicht. Und wie ich feststellte, meine Kollegen auch nicht. Er hat es mir aber besorgt. Das heißt, auch das, ein typischer Fall, auch da habe ich viel gelernt. Die Lobby, vor allem die starken Lobbys, haben die Papiere immer, bevor sie die Politik bekommt. So, und ich hatte jetzt einen Vorsprung und konnte natürlich nochmal reagieren, weil das ist auch ein Punkt. Häufig kommen Beschlüsse, Vorlagen und man hat nicht viel Zeit und muss darauf reagieren. Und dann kommt es zum Beschluss. Und wenn man Regierungsfraktion ist, dann beschließt man halt das, was von der Regierung kommt, was auch ein Problem ist. Aber diesmal konnte ich sozusagen darüber diskutieren und hatte einen Wissensvorsprung. Wieder hat er mir einen Vorteil gegeben. Und wieder schien es so, als wenn ich besonders wichtig bin, weil ich solche Informationen vorher kriege. Und natürlich ist es ja meistens so, dass man seine Quellen da schützt. Das heißt, ich hätte da gar nichts sagen müssen. Und von selbst hätte ich die geschützt, weil mir das ja einen Wissensvorteil gebracht hat und weil ich den nicht preisgeben wollte. Aber natürlich als besonders wichtig dastand. Jetzt hat er mir schon mehrere Gefallen getan. Und jetzt kam ich in eine Position, in eine Lage, wo ich dann aber schon ein schlechtes Gewissen bekommen habe. Weil ich nämlich dachte, okay, jetzt habe ich schon ganz schön viel einseitig bekommen und ich musste dafür gar nichts tun. Und natürlich passiert es genau dann, dass dann der Lobbyist von mir einen Gefallen wollte. Und natürlich fing das mit einem kleinen Gefallen an. Auch da wollte er nur, dass eine bestimmte Position, dass ich ihm einfach nur Informationen ging. Also nicht, dass ich irgendwas durchsetzen musste, dass ich für irgendwas stimmen sollte. Also alles das, was dann unter vielleicht Korruption fällt, sondern einfach nur eine Information. Natürlich, warum kann ich ihm natürlich eine Information geben? Ich habe ihm die Information gegeben. Aber schon da war mir klar, dass das so nicht gut geht und dass das nicht richtig ist. Und natürlich hätte sich das dann weiter hochgeschaukelt und kam natürlich dann auch irgendwann keine Forderung, aber doch sozusagen die Bitte, eine bestimmte Position in die Fraktion zu bringen, darzustellen und für mich für diese Position einzusetzen, wo ich dann einen Riegel vorgeschoben habe und dann natürlich aber auch meine ganzen Gefallen nicht mehr bekommen habe. Das heißt, ich war dann schon relativ schnell dann durch meinen Stopp auch aus dem Spiel. So, das ist nur ein Beispiel, was ich genannt habe, aber genau so funktioniert Lobbyismus häufig, dass es sich langsam anbahnt, also gerade bei den Profitlobbyisten, dass die natürlich Mittel haben, dass sie auch Geduld haben, dass sie Mittel und Möglichkeiten haben zu locken. Natürlich dann auch mit ganz anderen Dingen, hätte ich das Spiel weitergemacht, ne, da hätte sonst was am Ende gelockt, ne, eventuell sogar ein Posten bei denen nach meiner politischen Karriere, wenn ich denn genug Gefallen erbracht hätte. Ich hätte Spenden kriegen können, auch da hatte ich mehrere Angebote, gerade Wahlkampfspenden, die ich dann aber alle abgelehnt habe. Ich habe sie auch abgelehnt, als sie dann von der erneuerbaren Branche kam. Also da fand ich natürlich genauso verwerflich, da Spenden anzunehmen. So habe ich irgendwann dann einen Kodex erstellt, weil natürlich die Grenzen fließend sind. Und wenn man einmal drin ist in diesem Sumpf, wenn man einmal sich dann gemein gemacht hat, dann bleibt man auch dabei. Und die Vorteile, die man kriegt, werden dann immer größer. Also ich habe Spenden genannt, aber es gibt auch sozusagen ein probates Mittel sind Vorträge. Völlig legitim und legal, legitim nicht, würde ich nicht sagen, aber legal, dass man für Geld Vorträge hält. Ich finde aber, wir kriegen ja genug Geld. Ich verdiene ja als Abgeordneter. Also gehe ich auch dahin und halte Vorträge umsonst. Ich kann ja überall hingehen, aber ich halte die umsonst und lasse mich nicht dafür bezahlen. Aber da kriegen Abgeordnete für solche Vorträge teilweise richtig viel Geld. Deswegen war zum Beispiel mal Peer Steinbrück einer der bestbezahltesten Abgeordneten im Bundestag, wenn nicht sogar der bestbezahlteste. Der war wenig dafür in der Fraktion und im Ausschuss, weil er viel unterwegs war und diese Vorträge gehalten hat. Und natürlich nur bei denen, die gut zahlen konnten, bei irgendwelchen Finanzinstituten oder Banken. Ja, der hat sich das vergolden lassen. Ja, und er galt deswegen als super wichtiger Abgeordneter mit der großen Expertise und wurde ja dann auch Kanzlerkandidat der SPD. Also man sieht, wie das läuft, das Spiel. Und je mehr man diese Kontakte hat, je mehr man dieses Spiel mitspielt, desto wichtiger wird man. Obwohl man eigentlich inhaltlich und so weiter gar nichts geleistet hat, sondern im Gegenteil, man sich beeinflussen lassen hat, kommt man auf eine andere Stufe als Abgeordneter. Und natürlich reizt das gerade die, die neu reinkommen, die neu sind, das auch so wichtig zu sein, auch so ein Renommee zu bekommen, auch so einen Status zu bekommen. Das ist bei Weitem nicht bei allen so. Natürlich gibt es auch Abgeordnete, die machen das nicht. Und dann gibt es Abgeordnete, die kommen überhaupt nicht in die Bredouille rein, weil sie eben ganz andere Themen behandeln oder weil sie auch nur eine Periode im Bundestag sind und dann wieder raus sind. Also ganz viele oder eine ganze Reihe kommen gar nicht in die Bredouille, das zu tun. Aber gerade diejenigen, die wichtig werden im Bundestag, die sind häufig genau in dieser Lobbyfalle drin oder haben sich auch gerne da vereinnahmen lassen, weil teilweise wären sie sonst gar nicht so wichtig geworden. Und das ist das große Problem, auf das meistens nicht hingewiesen wird. Und das ist natürlich dann vor allen Dingen ein Problem des Profitlobbyismus, weil nur die können sich das leisten. Nur die haben sozusagen die Anreize und nur da ist es auch wichtig, mit denen zu spielen. Und die Spielregeln laufen genau da zusammen. Und genau das ist der Punkt, warum ich nicht nur davor warne, sondern warum das zu meinem Thema geworden ist und ich da immer versucht habe, Regeln zu schaffen, Transparenz zu schaffen und eine Umkehr, ja, zu versuchen. Und bin immer noch der Meinung, dass wir die dringend brauchen, sogar mehr denn je. Auch deshalb gibt es Lobbyland und ich habe sozusagen hier nochmal ein bisschen aus dem Leben geschildert, was ein Abgeordneter haben könnte. Das Gleiche könnte jetzt mit zig anderen Abgeordneten gerade genauso passieren. Ja, in diesem Sinne, habt noch eine gute Woche. Bis dann.